sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 186. Folge von Sideline, dem USL Podcast. Wir haben heute mal dankenswerterweise keine 80.000 News, so wie stellenweise in den letzten Wochen. Aber dafür soll es ausnahmsweise mal wieder um unseren Lieblingswettbewerb gehen, denn der US Open Cup wird nächstes Jahr wieder stattfinden und es wurden jetzt bekannt gegeben, welche Teams endlich wieder mit dabei sind und vor allem, wieso das Format nächstes Jahr sein wird. Darüber reden wir gleich. Und ansonsten haben wir noch 4 USL-Partien für euch im Programm. Aus der Championship, aus der Super League und aus der League One. Und so viel kann schon mal verraten sein. Unsere Lieblingsteams, auch wenn sie stellenweise nicht so viel Spaß aktuell machen, sind auch wieder im Programm. Das heißt, 185 Folgen mache ich das schon mit der wundervollen Anne. Und auch in der 186. Folge ist sie heute mein Yin zum Yang. Schön, dass du wieder da bist.
Herzlich willkommen auch dir.
Ja, ich würde sagen, wir starten mal in die kleinere oder die unspektakulärere News, die wir haben. Nämlich die Hearts of Pine, mein Team, haben am Montag bekannt gegeben, dass sie ihren ersten Sportdirektor verpflichtet haben. Was ich in der Hinsicht ganz lustig finde, weil unser Trainer Sportdirektor war und er ja dann eigentlich der zweite sein müsste. Aber ja, wir haben jetzt einen eigenen Sportdirektor, so dass der Trainer wirklich nur der Trainer ist und quasi beide Posten voneinander getrennt sind. Und jetzt würde mich interessieren, wer ist es geworden und was hältst du grundsätzlich davon, wenn Trainer nicht noch nebenbei den Sportdirektor mimen müssen, was ja im US-Fußball tatsächlich ziemlich häufig passiert.
Fangen wir mal mit der letzten Frage an. Also es kann Vor- und Nachteile haben. In Bezug auf die Hearts of Pine würde ich aber sagen, vielleicht ist das ein Vorteil. Vielleicht ist es gut, wenn sich der Trainer jetzt auch mal wirklich auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren kann und vernünftig mit dem Team arbeiten kann, weil zuletzt lief es ja nicht so gut. Wir werden ja nachher über sie sprechen und schauen mal, ob es besser läuft oder noch nicht. Aber ja, er kann viel Verantwortung dann an der Stelle abgeben und sich wirklich auf die eine Aufgabe fokussieren, die ja dringend benötigt wird. Andererseits, bei anderen Teams sieht man auch, da wäre es durchaus irgendwie auch mal sinnvoller gewesen, wenn auch der Trainer mehr Möglichkeiten hat, beispielsweise einen Kader zusammenzustellen. Gut, das hatte er jetzt in dem Fall auch. Hat bis dato ja noch nicht so richtig funktioniert gehabt. Aber ja, wie gesagt, bei den Hearts of Pine finde ich es wirklich gut, dass es da jetzt erstmal gemacht wird. Der neue Sportdirektor ist Ray Sarri. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo er ursprünglich herkam. Aber er kommt zumindest aus dem Managementbereich.
Gut, dann würde ich sagen, gebe ich mal meinen Senf dazu ab. Und ich muss als erstes schon mal sagen, dass ich mich mittlerweile sehr alt fühle. Denn ich kenne Ray Sarri noch, als er Spieler war. Denn er spielte zwischen 2020 und 2021 damals für mein OKC Energy FC. Und danach hat er quasi den Schritt in den Sportmanagement-Bereich gemacht und war unter anderem beim FC Tulsa und vor allem in den letzten Jahren bei El Paso Locomotive tätig und hat dort als ich meine technischer Direktor zuletzt gearbeitet und hat mit seinem Kader zusammenbauen auch dafür gesorgt, dass El Paso vom, ich meine, Wooden Spoon, ich nenne es mal Gewinner der Western Conference in 24 zum Playoff-Contender letztes Jahr geworden ist. Und wenn man guckt, wo El Paso aktuell steht, hat er wirklich einen großen Anteil an quasi den Erfolgen mitgeleistet, weil er eben auch da für die Spieleverpflichtungen und Ähnliches verantwortlich war. Ich sehe es grundsätzlich ähnlich wie du, dass es durchaus ein Vorteil sein kann, den Trainerposten zu trennen. Hat Madison auch gemacht und man sieht ja da, wie es ist, dass wie sie sich umgehauen haben. nachdem der Trainer nicht auch noch nebenbei den Vertragsunterschriften und Spielerverhandlungsteil machen muss. Auf der anderen Seite befürchte ich so ein bisschen, dass das eine Ausrede von dem Club sein könnte, doch weiter am Trainer festzuhalten. Wenn man auch sagen kann, ja, der hat jetzt weniger Belastung und er ist dann quasi nicht für seine Spieler verantwortlich und kann ja nur mit dem arbeiten, was er bekommt und so weiter und so fort. Deswegen, man wird sehen, inwiefern das ein Vor- oder Nachteil sein wird. Aber ich fand es interessant, weil es eben vor allem auch im League One-Bereich echt selten vorkommt, dass Clubs auch das Geld haben, um einen zweiten Posten zu besitzen. Denn natürlich ist es oft auch aus Kostengründen so, dass eben der Trainer zwei Jobs erledigen muss. Und hier hat der Club gedacht, komm, wir haben das Geld, wir stellen jemand Zweites dafür ein.
Schauen wir nächstes Mal Wochen mal, wie es läuft.
Gehen wir in die zweite, größere, aber vielleicht auch nicht wirklich kontroversere News, aber eine, die doch durchaus für viele gute und auch gemischte Gefühle gesorgt hat. Denn, wie erwähnt, der US Open Cup ist nächstes Jahr wieder mit dabei. Und wer so ein bisschen den Open Cup in den letzten Jahren verfolgt hat, der hat gesehen, dass es allein in Bezug auf die MLS so gefühlt sämtliche Szenarien gab. Von die MLS hat mitgemacht, bis zu die MLS war quasi komplett raus und hat nur ihre B-Mannschaften geschickt. Zu manche Teams schicken ihre A-Mannschaft, manche schicken ihre Next-Pro-Mannschaft. Waren so ziemlich alle Szenarien dabei in den letzten Jahren. Und jetzt wurde bekannt, dass nächstes Jahr die MLS komplett mit dabei sein wird und nicht irgendwie ihre Zweitvertretung schicken wird oder sich generell ausklinken kann. Und im Gegensatz zu sonst, wo sie meistens erst irgendwie in den Runden der letzten 16 oder so beitreten, werden sie direkt ab der zweiten Runde mitmachen. Da du von uns beiden die MLS-Expertin bist und natürlich auch Fanin eines MLS-Teams bist, würde mich sehr interessieren, was hältst du von dem bisher bekannten Open-Cup-Format und generell auch, dass zum Beispiel die Red Bulls schon so früh wirklich einsteigen?
Ich finde es erstmal gut, dass die MLS wieder komplett mit dabei ist und halte es ehrlich gesagt auch für sehr, sehr sinnvoll, dass sie frühzeitig mit einsteigen und nicht erst in der allerletzten Runde, weil du nur dann die interessanteren Spiele bekommst. Was bringt es dir, wenn die ganzen MLS-Teams erst quasi am Ende dann noch mit dazugeteilt werden und dementsprechend auch das leichteste Turnier haben, um es zu gewinnen? Und man dann immer wieder nur auch MLS-Paarungen oder fast nur MLS-Paarungen hat. Da ist es schon schöner, wenn man irgendwie eine Partie bekommt zwischen zwei Teams, die sich vielleicht noch nie begegnet sind, wo man vielleicht irgendwie eine Geschichte zu erzählen kann, weil der Club, gegen den sie da spielen, bis dato noch nie irgendwie der Fanszene aufgefallen ist oder eben noch ein Team aus einer sehr niedrigen Liga ist. Oder beispielsweise, wenn eines der MLS-Teams dann Union Omaha zu Gast hat oder bei ihnen zu Gast hat. Die MLS hat immer das Heimrecht. Dann ist das irgendwie viel cooler. Ich finde es viel interessanter, als wenn halt die MLS erst so spät dabei ist. Ja, was mir halt wirklich nicht gefällt, ist, die MLS hat automatisches Heimrecht. Das haben sie mit durchgesetzt beim US-Verband, damit sie wieder dabei sind. Auf der einen Seite kann ich es vielleicht verstehen, dass sie irgendwie ihren Teams die Reisestrapazen ersparen wollen. Auf der anderen Seite finde ich es aber irgendwie blöd, wenn du dann doch gegen ein beispielsweise Amateurteam spielst und für die das wahrscheinlich das größte Spiel ihres Lebens sein könnte. Und klar, natürlich ist es cool, in so einem MLS-Stadion dann zu spielen, aber du hast dann höchstwahrscheinlich, je nachdem, wie sie das entsprechend aufteilen wollen, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Fans dabei. Den Fans wird also die Möglichkeit genommen, dieses wunderbare Spiel zu sehen. Also, ja, das finde ich irgendwie nicht so cool. Wenn ein Team von sich aus sagt, okay, wir wollen lieber bei euch spielen, weil unser Stadion nicht geeignet ist, dann okay. Aber ja, generelles Heimrecht MLS bin ich jetzt nicht so überzeugt von. Es gibt ja aber auch noch ein paar andere Sachen, die kritisch mit anzusehen sind. Es ist im Prinzip aufgeteilt, oder die Runde der 64 ist unter anderem auch aufgeteilt, dass es 27 MLS-Teams gibt, aber aus der USL Championship sind nur 5 dabei. Das finde ich schon wieder ein bisschen schade, weil ich eigentlich, Also wenn irgendwie Teams sehr gute Chancen hätten, außer Jön in Omaha, gegen MLS-Teams zu spielen und zu gewinnen, dann in meinen Augen die Championship-Teams, von denen sind halt nur echt wenige mit dabei. In dem Fall der Supporters Shield oder der, ja, nennen wir es mal Players Winner, wird es genannt, aber eigentlich ist es ja quasi Supporters Shield. Dann der Sieger natürlich von den Playoffs, der Eastern Conference Sieger, der Western Conference Sieger und der USL Cup Sieger. Ist ein bisschen dürftig. Und dann auch in der anderen Gruppe sozusagen, also die anderen 32, die mit dazukommen, die setzen sich ja viel aus unterklassigeren Profiligen Profiligen zusammen und aus Amateurligen. Auch da wird natürlich dann schon recht viel gesiebt und auch da wird nicht aus jeder Liga, werden die Teams mit dabei sein. Ich bin gespannt, wie sie es aufbauen wollen.
Ja, bevor sie falsch ankamen, also es sind nicht nur insgesamt 5 Championship-Teams dabei, nur die Top 5 starten in der zweiten Runde. Also die erste Runde besteht ja aus 32 Teams der zweiten und dritten Ligenhöhen, also Championship, League One und der MLS Next Pro und eben deren quasi Gegner, 32 Teams aus der Open Division, also NPSL, UPSL und diverse andere Amateurligen. Das Hauptproblem daran, was ich eher sehe, ist, dass garantiert nicht alle Teams dabei sind, was den Profibereich angeht. Denn hier steht, und ich zitiere, 32 Teams from Division 2 and 3. Das heißt Championship, League One, Next Pro. Next Pro Teams, die nicht MLS-Affiliate Teams sind, gibt es nur 3. Wir haben 17 Teams in der League One. Das sind schon mal 20. Und wir haben 25 Teams in der USA Championship. Das macht 45. Ziehen wir also die 5 Teams ab, die erst automatisch in der zweiten Runde starten, bleiben uns noch 40 Teams bei 32 Startplätzen. Das heißt, so oder so werden 8 Teams mindestens nicht mitspielen können. Stand jetzt ist noch nicht ganz klar, wie genau das gemacht werden soll. Also hier steht halt, die Endtabelle soll halt damit genutzt werden. Aber halt natürlich auch nicht, wie viele Plätze jetzt pro Division. Also zum Beispiel sind es bei der Championship nur die Playoff-Teams und da will man in der League One alle Teams. Sind es alle Championship-Teams und nur so und so viel in der League One? Das genau steht noch nicht fest. Und deswegen ist für mich so ein bisschen der Open Cup ein bisschen der saure Apfel, weil so schön ich es finde, dass die MLS wieder mit dabei ist, so kürzt man quasi an den Teams, die gegen die MLS spielen werden. Und nachdem man quasi so kritisch war, auch seitens des US-Verbands in den letzten Jahren, dass die MLS gefälligst komplett mitmachen soll, finde ich es dann irgendwie komisch, dass man sich dann vom US-Verband freiwillig sagt, ja gut, dann schneiden wir eben jetzt Teams aus anderen Ligen ab und meckern dann nicht, dass da nicht alle mitmachen können. Und daher irgendwie, ja, ich bin gemischt. Ich denke, hättest du eher ein paar Amateurplätze weniger besetzen können und dafür die Profis alle drin zu haben, als halt irgendwie das Limit von Profiligen und Amateurteams in der ersten Runde gleichzuhalten. Aber gut, ich glaube, perfekt wirst du es nie hinkriegen. Ich finde es halt irgendwie komisch, dass man halt dann ja, in Liga 2 und 3 halt den Rotstift ansetzt. Wo man dann auch selber vor ein paar Jahren sagte, nee, wir wollen, wenn schon alle Teams aller Ligen, die qualifiziert sind oder qualifiziert sein müssen, mitmachen lassen. Aber gut. Deswegen kurz, die MLS ist wieder mit dabei. Komplett. Keine Farmteams. Starten ab Runde 2 im Vergleich zu sonst, wo es erst recht spät ist. Dafür in Runde 1 eben nicht alle Teams der zweiten und dritten Liga mit dabei. Und die Gewinner von denen gegen die Amateurteams treffen dann eben auf die MLS-Teams in der zweiten Runde. Das ist Stand jetzt bekannt über den Open Cup im nächsten Jahr.
Ich finde übrigens die Beschreibung witzig, dass alle möglich verfügbaren MLS Next Pro Teams dabei sein dürfen. Es gibt ja nur 3. alle anderen sind ja Farmteams und dürfen dementsprechend, also was heißt Farmteams, Zweitvertretungen von MLS-Teams, dürfen dementsprechend gar nicht. Und da bleiben halt nur die drei Independence-Clubs übrig, die dann spielen dürfen. Aber die bekommen ihre extra Erwähnung dafür.
Ja, das kann man so sehen. Ich bin auch gespannt, wie sie sich schlagen werden. Und die werden ja auch in den nächsten Jahren aufgestockt werden mit weiteren Independent-Teams. Wie dem, wie ist die nochmal? The Island FC zum Beispiel aus Long Island. Aber daher, ich bin gespannt, wie es werden wird. Ich versuche es möglichst positiv zu sehen. Aber wie gesagt, irgendwie hat es auch einen schalen Beigeschmack, wenn du halt dann an den anderen Ligen Stricher machst. Wir werden es sehen. Hoffentlich gibt es ein paar spannende Duelle nächstes Jahr und nicht ein typisches MLS durchmarschieren. Aber wir werden es sehen, wir werden es mitbekommen. Vielleicht gibt es ja auch mal ein paar Spiele im Free-TV und nicht wie dieses Jahr, wo schon, glaube ich, alles ab der zweiten Runde hinter Pay-TV-Schranken waren. Aber da der Open Cup erst nächstes Jahr im April ungefähr starten wird wahrscheinlich, ist noch sehr viel Zeit und sehr viel Wasser, dass die Spree runterfließt, bevor wir uns wirklich ernsthafte Gedanken machen müssen.
Ein Punkt, der noch interessant wird, ist die Frage, wie wird das in der Saison 28 laufen? Weil das jetzt alle MLS-Teams mitmachen, heißt ja nicht, dass das für immer stattfindet. Die MLS hat 2027 ja ihre sehr verkürzte Saison. Die werden quasi eine Frühjahrssaison haben, eine nur sehr kleine Saison, weil sie danach im Sommer ja in den europäischen Kalender starten. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es 2028 nochmal Änderungen gibt und dann vielleicht doch wieder nicht alle MLS-Teams dabei sind.
Ja, und vor allem dürfen wir nicht vergessen, dass ja auch die anderen Ligen noch warten, ihre neuen Teams dazu bekommen. Und auch dann wieder die Frage ist, wer muss draußen bleiben? Weil Stand jetzt ist ja die Vermutung, dass es mal quasi alle Teams sind, die mitmachen müssten, theoretisch, aber halt die Expansion-Sites bleiben ein Jahr draußen. Das heißt aber, dass jetzt zum Beispiel nächstes Jahr die Teams mitmachen können, die halt jetzt dieses Jahr nicht mitmachen durften, so wie Sarasota zum Beispiel. Aber dann betrifft es natürlich wieder die Teams, die dieses Jahr dazukommen und so weiter. Das heißt, man hat immer irgendwie eine Art Rotation, die man da machen muss. Ich glaubte, dass entweder sinnvoll den Open Cup aufzustocken oder eben von vornherein irgendwie sich einen konkreten Plan festzulegen und zu sagen, scheiß drauf, ob die Ligen jetzt 40 Teams oder 30 Teams oder 50 Teams haben. Immer die Top so und so viel der jeweiligen Division dürfen mitmachen. Also als Beispiel, alle MLS-Teams sind Pflicht, die Zeit haben, sage ich jetzt mal, und da sagt man, komm, in der Championship immer die besten 20 Teams, der Rest fällt weg, in der League One die besten 10, in der MLS Next Pro die besten 10, dass man sich irgendwie eine Art Kern baut, auf den man langfristig aufbauen kann, wenn man sowieso nicht vorhat, alle mitmachen zu lassen. Aber wie gesagt, wir werden sehen. Ich finde es nur irgendwie unkonsequent, das ständig hin und her zu machen und von dann doch wieder Teams auszuschließen, wenn man dann ein paar Jahre vorher sagte, ey, ihr Arschlöcher, ihr sollt gefälligst alle mitmachen, wenn man das jetzt freiwillig macht. Das ist irgendwie, gibt einen schalen Beigeschmack, finde ich.
Wobei, also ich finde es nicht so schlimm, dass der US Open Cup so ein bisschen vor sich hin ausprobiert. Oder dass der US-Verband sich da jetzt noch nicht so 100% dazu entschieden hat, wie sie wirklich vorgehen wollen. Einfach, man hat in den letzten Jahren, fand ich, also in den letzten spätestens 5 Jahren, vielleicht sogar eher noch früher, hat man schon gemerkt, der US Open Cup war irgendwie an einem Punkt, wo er eigentlich nicht mehr wirklich interessant wurde. Du hattest nicht die Spiele, die irgendwie zu erwarten waren, sondern du hattest dann zur relevanten Zeit wirklich wieder nur die MLS-Teams, die, oder fast nur, die dann am Ende um den Cup gespielt haben. Aber das hat auch das Zuschauerinteresse nicht so gezogen, von daher muss man Dinge ausprobieren. Und die MLS ist ja vor allem auch deshalb rausgegangen, weil sie eben nicht mehr zufrieden mit diesem Wettbewerb waren. Und ja, dann ist jetzt die Zeit, dass man Dinge eben mal ausprobiert, dass man nochmal ein paar Sachen verschiebt, eben gerade weil sich die Linie auch nochmal neu oder weiterentwickeln. Das kann durchaus Potenzial nach oben bieten, wenn man dann eben auch wirklich guckt, was klappt gut, was klappt so gar nicht. Und wenn man dann irgendwann feststellt, ja, wir müssen aufstocken, weil sonst wird das so viel zu unfair, steht dem, glaube ich, auch nichts im Weg.
Ja, ich denke, einen richtigen Falsch wird es da eh nie wirklich geben und jeder wird immer irgendwas finden, was ihm nicht gefällt oder wo man was dran arbeiten könnte. Wichtig ist vor allem, dass der Open Cup weiter existiert und weiterhin eben die Möglichkeiten auch gibt, zwischen MLS und anderen Ligen Begegnungen zu haben. Und daher sehe ich das immer noch als wichtiger an, als am Ende die Frage, welche Liga jetzt wie viele Startplätze bekommt. Dennoch würde mich interessieren an die Zuhörer, die hier vielleicht zuhören oder die vielleicht selber schon gespielt haben im USL oder US Open Cup Bereich. Wie steht ihr zu den neuen Regeln oder zu den neuen Plänen für nächstes Jahr? Sind wir völlig auf dem Holzweg? Findet ihr es gut? Seht ihr irgendwo Probleme, die wir vielleicht übersehen haben? Lasst uns das gerne wissen. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man schon sagen, die MLS ist wieder dabei. Der Open Cup lebt ein Jahr weiter. Es könnte deutlich schlimmer laufen. Gut, wenn du nichts mehr hast, würde ich vorschlagen, machen wir eine kleine Pause. Und dann geht es zurück in den sportlichen Fußballbetrieb. Denn wir haben vier teilweise sehr wilde, sehr unterhaltsame und auch sehr schmerzhafte Partien für euch im Programm. Willkommen zurück zur 186. Folge von Sideline, dem USL-Podcast. Nächste Woche sind wir dann wieder der USL-Cup-Podcast, denn dann finden die Halbfinalbegegnungen statt. Jetzt soll es aber erstmal wieder um die normale Saison gehen. Und während bei den Männern die Saison sich langsam aber sicher der heißen Phase, nämlich den Playoffs, nähern, haben wir noch die Super League, die in ihrer verkürzten Saison gerade erst angefangen haben. Und da haben wir die Partie zwischen den Damen von Carolina Ascent und den Damen von Tampa Bay Sun im Programm. Und das Erste, was mir aufgefallen ist und ich immer noch sehr lustig finde, wenn man über Zuschauerzahlen spricht, sagt man ja oft, man kann da eine Null hinten dran packen oder eine Null hinten wegmachen. In diesem Spiel muss man sagen, man müsste die erste Zahl wegmachen, um auf die Zuschauerzahl des anderen Teams zu kommen. Denn bei Carolina Ascent im Spiel gegen Tampa waren knapp 5.900 Zuschauer im Stadion. Im selben Stadion spielt die Mannschaft von Charlotte Independence und die haben nur 900 Zuschauer. Fand ich irgendwie lustig, dass man da die Tausenderzahl hatte wegstreichen müssen, um auf dieselbe Zahl zu kommen.
Aber dann müssen wir uns ja wieder einmal die Frage stellen, was macht Charlotte Independence falsch? Einiges ja offensichtlich, weil das Interesse am Fußball ist in dieser Stadt da, aber halt nicht bei ihnen. Nun ja.
Was ich oft höre bei Charlotte Independence ist, dass A, der Owner sehr reich ist und das Ganze eher als so ein persönliches Steckenpferd betrachtet und sich nicht wirklich dafür interessiert, dass der Club Verluste macht und dass der Hauptaugenmerk bei dem Club nicht der Männersportbetrieb ist, sondern der Jugendfußball. Und dass es dann wie mehrere tausend Eltern gibt, die ihre Kinder irgendwie in dem Charlotte Independence Jugendnetzwerk Fußballsystem angemeldet haben und dass daher quasi die Haupteinnahmen des Teams gar nicht mal der Profifußball ist, sondern der Jugendfußball ist und dass es wahrscheinlich auch deswegen den Besitzern relativ scheißegal ist, wie viele Leute da beim Independence-Team quasi im Stadion sitzen, solange eben halt dann der Jugendfußball-Rubel weiterläuft. Das wird zumindest einiges erklären.
Ja, also wobei, dann fände ich es ehrlich gesagt sogar noch merkwürdiger, weil wenn du so einen großen Akademiezweig schon hast, also du hast da ganz, ganz viele Kinder, Jugendliche und auch Eltern, die schon an den Club gebunden sind, dass die dann nicht auch zu den Spielen gehen vom Profiteam, finde ich ja dann umso merkwürdiger. Also eigentlich müssten die ja quasi ziemlich einfach Zuschauer haben. Und dann, also wenn er so reich ist und die Finanzierung jetzt gar nicht unbedingt auf dem Profiklub beruht, dann kannst du ja super günstige Tickets machen, sodass halt die Familien auch Lust haben, da hinzukommen. Also irgendwas ist da trotzdem merkwürdig und ich verstehe es nicht, warum das Potenzial, was man generell ja eh schon hat, nicht ausnutzt. Aber gut, lass uns mal zum Spiel gehen.
Ich muss zugeben, in der Partie, sie war von der ersten Halbzeit unterhaltsam. Es gab so ein paar Schirmchen, auch ein paar, würde ich sagen, Torwart-Szenen, die ganz gut aussahen. Aber wirklich Zählbares war ja am Ende nicht wirklich. Es gab eine Szene, die ich interessant fand, die noch nicht offiziell zählt. Und zwar die gute alte Frage, wie hätte die Szene gezählt, wenn es einen Videoschiedsrichter gab? Denn in der Szene ging es um einen, Handelfmeter, möglicherweise für die Damen von Tampa. Da ging es um die Frage, also es gab einen Schuss aufs Tor und der Ball flipperte hin und her und kam an mindestens eine Hand von einer Spielerin ran. Und die Kommentatoren meinten, okay, es müsste doch eigentlich jetzt einen Elfmeter vielleicht für Tampa geben oder einen Elfmeter für Carolina geben. Wer hat denn jetzt gerade den Ball an die Hand bekommen? Und am Ende wurde es so gewertet, dass es quasi keinen Elfmeter gegeben hat, weil der Ball quasi an die Angreiferinnenhand gegangen ist und es damit quasi nichts Relevantes gewesen ist. Und da denke ich mir so, da hätte der VAR wirklich geholfen. Das Ganze ist so schnell passiert, man hat quasi nicht viel sehen können, um sich eine gute Meinung zu bilden. Und bei so einem Elfmeter, glaube ich, wären VAR schon berechtigt, um möglicherweise halt ein strafbares Handspiel mitzuentscheiden.
Ja, sowas braucht man in der ersten Liga nicht.
Gut, es gab lustigerweise sogar dann auch einen Elfmeter, und zwar, ich glaube, gefühlte 2 Minuten später. Allerdings dann auf der anderen Seite, und das war ein, ich glaube, ich war es ein Foul-Elfmeter für die Damen von Tampa Bay Sun. Und Shea Connors trifft den Foul-Elfmeter und schießt ihn rechts unten rein. Nicht zu halten für die Keeperin von Carolina und die Führung für Tampa. Was ich halt irgendwie sehr lustig fand. Also kurz vorher sich debattieren, ob es einen Elfmeter gibt, und dann auf der Gegenseite 2 Minuten später und der ist dann auch noch drin. Das sind so Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Und daher, erste und einzig wirklich krass relevante Szene in der ersten Halbzeit. Shea Connors trifft für Tampa per V-Elfmeter zum 1:0.
In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, in der Kabine von Carolina gab es einige Ansprachen vom Trainerstab. Da wurde nochmal aufgezeigt, in welche Richtung dieses Spiel eigentlich gehen soll. Es wurde nochmal motiviert und man hat offensichtlich einen Plan geschmiedet, denn sie starteten wirklich stark in die zweite Halbzeit, hatten sich mehrere Chancen gut herausgespielt. Die ein oder andere sah dann sogar auch ziemlich vielversprechend aus, ging dann manchmal knapp am Tor vorbei, manchmal auch knapp übers Tor, beziehungsweise gut, die ein oder andere Chance auch ein bisschen deutlich über das Tor. Aber ich fand schon, da waren einige Chancen dabei, die waren wirklich vielversprechend. Allerdings auch die Keeperin von Tampa Bay hat da einen guten Job gemacht, ihren Kasten freigehalten, bis zur 68. Minute. Da gibt es eine Ecke und die wird, ja, sagen wir es mal so, die wird wie üblich in die Mitte geschossen. Da steht eine Spielerin, hält den Kopf hin, köpft den Ball quasi Richtung Langpfosten und oben ins Eck geht er dann rein. Ist ein ganz nettes Tor, aber ja, ist ja auch im Prinzip nur das Ergebnis von Arbeit, die sie davor schon gemacht haben, dass sie sich immer wieder nach vorne gearbeitet haben, immer wieder Chancen rausgespielt haben. Und daraus resultiert am Ende ja auch so eine Ecke, die dann zum Tor führte.
Das war durchaus ein schönes Tor und ich muss zugeben, auch zu dem Zeitpunkt fand ich verdient. Die Carolina-Damen waren wirklich gut. Allein die Doppelchance, wo die Tampa-Keeperin erst einen Schuss aus kurzer Distanz und dann einen Schuss aus der weiten Distanz gehalten hat, hat ja schon mal so ein bisschen zum Angriff geblasen. Und daher, ja, fand ich völlig verdient den Kopfball in der 68. Allerdings hielt die Führung ja gerade mal 7 Minuten. Und ich muss zugeben, das Tor war vielleicht nicht das schönste Tor des heutigen Tages, war eins, was ich am besten herausgearbeitet fand. Es gab nicht einen Pass von der Seitenlinie auf der rechten Seite in den Strafraum von Carolina. Die Stürmerin sieht, dass ihre Mitspielerin in der Mitte nochmal ein bisschen besser platziert ist und schafft es, den Ball zu ihr durchzupassen, trotz natürlich der ganzen Damen in der Abwehr. Und Sydney Nesello ist es dann, die dann aus zentraler Position den Ball ins Tor zimmern kann und den alten Abstand wiederherstellt. nämlich zur 1-0-Führung. Und das war dann das 2-1 für die Damen von Tampa. Durch ein, ja, klassisches, gut durchaus gearbeitetes Tor.
Ja, am Ende ein bisschen ärgerlich für Carolina, die durchaus, also die wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Undankbar.
Unterm Strich muss ich zugeben, fand ich die Partie durchaus unterhaltsam, aber ich bleibe weiterhin dabei. Ich brauche wirklich noch so eine Partie, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass wir Erstliga-Fußball sehen. Und der Rest ist meistens immer so nett anzuschauen, aber jetzt nichts, wo man sagen würde, da würde ich jetzt gerne mehrere Stunden durch die Gegend fahren, um da dann 20, 30 Euro für ein Ticket zu bezahlen, um mir das Spiel anzugucken. Ich bin also gespannt, ja, wie es weitergeht. Aber unterhaltsam war die Partie allemal.
Bleibt dabei, für mich ist das eher qualitativ eine zweite Liga. Und es gibt vereinzelte Spielerinnen, die herausstechen und die definitiv Erstliganiveau haben können, aber eben nicht in dieser Liga.
Gut, gehen wir jetzt in eine Partie zu einer Mannschaft, die dir deutlich mehr am Herzen liegt im Vergleich zu den Damen gerade eben. Denn du bist ja, wie man weiß und auch aus mehreren Stadionbesuchen faktisch belegbar ist, eine große Fanin von Hartford. Und bei denen läuft es in der aktuellen Saison und zuletzt eigentlich ganz gut. Und obwohl wir es eigentlich vermeiden, dasselbe Team in relativ kurzer Zeit mehrmals anzusprechen, haben wir wieder Birmingham im Programm, denn die spielten gegen Hartford letzte Woche in einer doch sehr unterhaltsamen Partie. Und da würde ich sagen, dass ich dir gerne das erste Wort und deine ersten Gefühle zum Spiel und generell, ja, der Atmosphäre.
Ja, also Hartford hatte, ich meine, am Anfang der Saison ziemlich stark gestartet. Dazwischen haben sie dann wieder so Hartford-Dinge gemacht. Jetzt waren sie zuletzt mal wieder ein bisschen konsequenter im Sieg. Aber bei Hartford heißt das ehrlich gesagt immer nicht so wahnsinnig viel. Dementsprechend freut man sich aber umso mehr, wenn dann ein Ergebnis mal positiv ausgeht. Und ich spoilere schon mal, in dem Fall jetzt ist es positiv ausgegangen. Allerdings, das ganze Spiel ist, könnte man sagen, schon ein bisschen wild. Es macht auf einen aufmerksam, es macht auf sich aufmerksam. Ich gucke mir gerade, wenn Spiele so mitten in der Nacht stattfinden, in so einer Arbeitswoche, gucke ich mir morgens immer die Ergebnisse an und schaue mal so in die Details, was so los war. Und das Spiel war auf jeden Fall sehr, sehr prägnant und etwas Besonderes. Das Erste, was mir aufgefallen ist, war aber ein witziger Fakt, nämlich beide Teams haben auf der gleichen Position einen Spieler mit dem gleichen Nachnamen. Nicht mit dem gleichen Vornamen, aber der gleiche Nachname, nämlich Williams. Das habe ich auch noch nicht so oft erlebt, dass das vorkommt.
Bin ich definitiv dabei. Ja, ich muss zugeben, ich fand Birmingham ist nicht ultra krass stark in der Partie, aber ich fand sie sehr konsequent. Das lag auch tatsächlich an einem der Williams, und zwar in diesem Fall an Romario. Und das schönste Tor, muss ich zugeben, war das erste vielleicht aus deiner Perspektive, was so das rein Sportliche angeht. Aber ich muss zugeben, ich fand das zweimal ein Stückchen besser, aber es waren beides so dieselbe Idee. Nämlich ein Strahl ins Tor, der unhaltbar war für Siaha. Das erste Tor dieser Art war in der 21. Minute. Es gab eine Flanke von links, ungefähr, ich würde schätzen, 2-3 Meter von der linken Ecke entfernt, in Richtung des linken Pfostens. Und Romario springt in den Ball rein und lenkt ihn quasi mit dem One-Touch in die linke obere Ecke ein. Also eine perfekte Direktabnahme von der Flanke, ein Schuss wie ein Strahl, nichts zu halten für Siaha. Und die 1-0-Führung für Birmingham in ihrem Spiel bei Hartford.
Ja, das Tor war leider schön, da kannst du nichts gegen sagen. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Tor. Ja, und es war auch nicht sein einziges Tor, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. In der 39. Minute bekommt er wieder den Ball zugespielt. Er befindet sich zu dem Zeitpunkt an der Strafraumgrenze und er ist frei. Also er ist wirklich sehr frei. Ich weiß nicht, was sich die Verteidigung dabei gedacht hat. In Williams lässt man halt nicht so alleine da am Strafraum rumstehen. Der nutzt halt die Möglichkeit, zieht direkt aufs Tor, Ball ist drin. Sie nutzen ihre Chancen, die sie haben. Die nutzen sie sehr effektiv. Und dementsprechend steht es dann 0-2.
War wirklich ein schönes Tor. Also der Schlenzer oben rein, nichts zu halten, da kann man wirklich nicht meckern. Das war, also auch wenn sich der Trainer von Hartford sicherlich nicht gefreut hat, auch da wird er zugegeben haben, ey, da hättest du auch 10 Mann hinten reinstellen können. Die hätten den Ball auch nicht rausgekriegt. Also war, kann man wirklich schon so machen. Allerdings hielt die Freude von Birmingham gerade mal in 3 Minuten, denn im Gegensatz zu vielen anderen Jahren zuvor hat sich Hartford jetzt nicht klein beigeben lassen, hat gesagt, okay, komm, wir sind hier zu Hause, wir haben Playoffs als Ziel und vor allem ist Birmingham nicht gerade gut in der Tabelle. Wenn wir gewinnen müssen, dann gegen solch ein Team. Und in der 42. Minute gibt es auch dann den Anschlusstreffer. Es war eine Flanke von Sebastian Andersson von links in den Strafraum. Barry Coffey springt hoch und haut den Ball trotz diverser Abwehrspieler, die bei ihm waren, per Kopf in die Maschen rein. Zum 1-2, klassisches Kopfballtor für den Stürmer. Und damit wurde die Führung halbiert.
Die Spieler von Hartford dachten sich aber, sie haben jetzt gar keinen Bock, in die Kabine zu gehen und sich da eine bitterböse Halbzeitansprache anhören zu müssen, weil man zurückliegt. Und sie nutzten die Nachspielzeit der ersten Halbzeit für einen Ausgleich. Und in dem Fall muss man sagen, das, was ich gerade bei der Hartford-Verteidigung schon kritisiert hatte, das muss man in dem Fall auch bei Birmingham kritisieren. Denn sie haben einen Spieler bei sich im Strafraum stehen, der nicht ihr eigener ist, der allerdings ein Spieler ist, den man kennen kann, wenn man sich mal ein bisschen mit der Liga beschäftigt hat. Das ist Engalina. Der bekommt den Ball nach mehreren Pässen, also Hartford arbeitet sich nach vorne, mehrere Pässe, immer mal wieder auch ja, Seitenwechsel. Und dann irgendwann bekommt Engalina halt den Ball. Der befindet sich im Strafraum bzw. läuft in den Strafraum und es stehen 4 Verteidiger um ihn herum. Und er schafft es trotzdem, sich genug Platz zu erarbeiten, so ein bisschen die Verteidiger auszuschäkeln und dann aufs Tor zu schießen und der Ball ist drin. Also verteidigungstechnisch war das wirklich, du hast 4 Verteidiger gegen einen einzigen Spieler und kannst es trotzdem nicht verhindern, dass da ein Tor fällt. Das muss auf jeden Fall in der Nachbearbeitung nochmal gründlich besprochen werden. Für Hartford natürlich wahnsinnig gut, da mit einem 2-2 in die Halbzeitpause zu gehen und dann ja sich nochmal ein bisschen Motivation in der Pause abzuholen. Aber eben nicht mit der Gewissheit, man muss da jetzt unbedingt noch ein Tor machen, um wenigstens einen Punkt zu bekommen, sondern mit der Gewissheit, wir haben jetzt ja ausgeglichen, ein 0-2 war uns egal. Also kann ja nur ein positives Signal für die zweite Halbzeit sein.
Dennoch muss man sagen, sah es für Birmingham gar nicht mal so schlecht aus in der zweiten Halbzeit, denn sie bekamen einen Vollelfmeter zugesprochen in der 60. Minute. In der 61. ist es dann Peter Lee Vassell, der die Möglichkeit hat, das gute Ergebnis für Birmingham wiederherzustellen. Allerdings ist es Anthony Siaha im Tor von Hartford, der das letzte Lachen hat. Und ich muss zugeben, in der Szene war es wieder mal schön, eine Wiederholung zu haben. Denn auf den ersten Blick sah das nach einer ganz klassischen Torwartparade aus. Der Ball fliegt nach links unten, er fährt die untere Hand aus, Ball wird geklärt, alles gut. Bei der Wiederholung sieht man dann, dass der Ball, der auf den linken Pfosten zufliegt, von der anderen Hand vom Siaha gehalten wird, und zwar von der rechten Hand. Und das sah deutlich artistischer aus, als man quasi in Real Life und aus der normalen, nicht mal halbmittleren Entfernung sehen konnte. Und daher Lob für Siaha, der A den Elfmeter hält und B das durchaus schön aussehend gemacht hat. Und damit blieb es dann auch beim 2-2 zwischen beiden Teams.
Er ist kurzfristig mal zur Krake geworden. Aber die Szene wird später noch relevant werden. Wir haben jetzt erstmal die 74. Minute und wieder ist es Andersson, der in dem Fall auffällt. Ich überlege gerade, ob er in dem Spiel Man of the Match wurde oder in dem Folgespiel. Auf jeden Fall, er fällt in diesem Team definitiv auf, hilft dem Team immer wieder dabei, wichtige Akzente nach vorne zu setzen oder eben auch die notwendigen Tore. Und er schießt den Ball so etwa kniehoch vor das Tor, quasi quer zum Tor. Und Scarlett ist richtig positioniert, sieht, wo der Ball hinkommt und braucht am Ende den Ball nur noch da irgendwie ins Tor buxieren. Das macht er dann auch, sodass sie in Führung gehen. Und das ist auch das Endergebnis. Nach dem Abpfiff sieht man schön die Szene, wie Ciara noch im Tor steht natürlich. Der Abpfiff ist wirklich gerade frisch her. Und schon kommt der Ersatztorwart an und gratuliert ihm in dem Fall natürlich auch für den gehaltenen Elfmeter. Weil das hat am Ende dafür gesorgt, dass Hartford mit 3 Punkten nach Hause geht, ein 0-2 umwandelt in ein 3-2 und den Sieg einfährt. Und man kann ja dazu auch erwähnen, sie haben heute Nacht ebenfalls nochmal gespielt und dort mussten sie gegen Charleston Battery ran, die ja eine sehr starke Saison spielen und sie mussten auswärts ran. Also Hartford musste auswärts ran und man konnte sich da tatsächlich mit 1-2 durchsetzen. Also innerhalb von einer Woche 2 Siege für Hartford. Gut, jetzt sind es ganz schön viele Spiele in sehr kurzer Zeit. Mal sehen, wie die nächsten Spiele dann so laufen. Ich will jetzt nicht zu früh feiern, aber in den letzten Tagen haben sie es gut gemacht. Da bekommen sie quasi ein Bienchen ins Heft.
Ja, kann man wirklich nicht meckern. Also ich bin sehr zufrieden für die Jungs von Hartford und hoffe auch, dass sie es in die Playoffs schaffen, denn das wäre gut für sie und vor allem wären sie dann schon mal weiter, als es Rhode Island ist.
Das stimmt.
Gut, ich würde vorschlagen, wir gönnen uns noch eine Pause und dann geht es in die League One, wo wir unter anderem das Spiel der Hearts of Pines zu besprechen hatten. Denn die spielten gegen ein Team, das zuletzt 4 Spiele ein Stück verloren hat und deswegen ja leicht zu besiegen sein sollte. Das aber eben gleich bei Sideline, dem USL-Podcast. Zum letzten Mal für diese Ausgabe willkommen zurück zu Sideline, unserem wundervollen USL-Podcast. Wir machen den nächsten Schritt, die Pyramide hinab. Denn zuerst waren wir in der ersten Liga, dann waren wir in der zweiten und jetzt sind wir in der dritten Liga, in der USL League One. Und da haben wir 2 doch sehr unterhaltsame Partien. Und gehen wir mal in die erste rein. Die ist zwischen einem altbekannten Team und einem neuen Team. Chattanooga gegen Boise. Und das war so ein bisschen nicht zwingend das Spiel der 2 Halbzeiten. War so vom Gefühl das Spiel, wo eine Mannschaft kurzzeitig wirklich aktiv war und danach für den Rest des Spiels quasi ausgeschaltet hat. Starten wir mal mit der guten Phase für die Gäste. Denn es gibt einen Spieler, der positiv auffiel. Und das war Tommy Moshoban. Der hat in der 19. Minute bereits eine sehr gute Chance aufs Tor. Hatte mal ein bisschen Pech. Denn zum einen kam sein Schuss, den er von rechts abgegeben hat, aus sehr spitzem Winkel, von wo du erstmal ein Tor machen musst. Und heute garantiert kein anderes Tor gefallen ist. Und zum anderen hat der Torhüter im Tor von Chattanooga aufgepasst, und zwar Smith, und den Ball klären können. Aber nur 6 Minuten später ist es dann Moshoban, der zum Torerfolg kommt. Und das war, ich würde sagen, eine Wunschszene für einen Stürmer. Denn das Klassische, er bekommt den Ball von links in die Mitte zugelegt, hat mehr oder weniger eine gute Schussbahn, schießt den Ball aufs Tor, der Keeper sieht den Ball zu spät. Und so steht es dann 1-0 für Boise durch Tommy Moshoban.
Hast du in der ersten Halbzeit noch etwas?
Nö.
Ich muss auch sagen, ich fand nicht, dass es da tatsächlich wirklich erwähnenswerte Szenen in der ersten Halbzeit noch gab. Beide Teams recht vorsichtig. Dementsprechend, die Tore fallen jetzt in der zweiten Halbzeit. Beispielsweise in der 51. Minute gibt es einen Elfmeter, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, was genau gepfiffen wurde, ob da eventuell ein Handspiel gepfiffen wurde, weil die Spieler, also da könnte es durchaus eine Handbewegung oder Handberührung gegeben haben und die gegnerischen Spieler drumherum heben auch alle fleißig das Händchen nach oben und wollen das damit anzeigen oder aber ein Foul, was kurz darauf oder wenige Augenblicke später stattfindet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Allerdings, der Elfmeter ist drin, Der war für Chattanooga gepfiffen. Dementsprechend war das der Ausgleich.
Allerdings muss man sagen, hat sich das dann Boise nicht wirklich lange, ja, wie formuliere ich das, dran freuen können, dass sie wieder zurück ins Spiel finden oder dass Chattanooga ein bisschen raus aus dem Spiel ist. Denn das nächste Tor war zwar sehr schön für Chattanooga, aber ich fand es irgendwie auch nicht gut verteidigt aus Sicht von Boise. Denn nur 5 Minuten später kriegt Yannis Lelin den Ball im Strafraum von rechts zugepasst. Da sind mehrere Boise-Spieler in der Nähe, die theoretisch immer an den Ball springen oder ihn faulen könnten. Er dreht sich dann minimal ein bisschen nach links und schafft es den Ball dann per Schlenzer unten links reinzuschießen. Das war zwar an sich ein schönes Tor von ihm, aber irgendwie, was hat Boise in der Szene gemacht? Das ging mir irgendwie zu leicht. Tja, und so drehte dann Chattanooga das Spiel innerhalb von 5 Minuten von 0-1 auf 2-1.
Die Frage, was Boise da gemacht hat, will ich gern weitergeben an Chattanooga. Denn in der 71. Minute fangen sie sich einen Ausgleicher. Und der ist eigentlich recht ähnlich zu dem Tor davor, was Boise sich gefangen hatte. Denn es gibt eine Ecke. Der Ball wird erstmal wieder weggeköpft. Allerdings wird der Ball nicht aus dem Strafraum rausgeköpft, sondern eher so an die Richtung Strafraumgrenze noch. Und er landet bei Nick Moon. Und Nick Moon ist ein wahnsinnig erfahrener Spieler, der es gerne hat, wenn er den Ball bekommt, vor allem wenn er Platz hat. Das ist in dem Fall der Fall. Er kann einfach abziehen. Für den Torwart super schwer zu sehen, weil wahnsinnig viele Leute davor sind. Und der Ball ist dann drin. Aber auch da echt nicht gut verteidigt. Vor allem auch die Frage, warum steht er da alleine?
Und für eine Mannschaft, die eigentlich ziemlich gut im Defensivverhalten ist, und das ist Chattanooga normalerweise, obwohl sie gerne ihren Gegnern wie 80% Ballbesitz geben, lief es für sie nicht gerade besser. Denn in der 81. Minute gibt es dann wieder im Wesentlichen fast dieselbe Idee. Eine Ecke für rechts, wieder von Boise. Der Ball kommt hoch in den Strafraum geflogen und es ist dann Thomas Amang, der Stürmer, der total ungehindert auf Höhe des linken Pfostens zum Kopfball hochsteigen kann und den Ball ins Tor verwandelt. Und so dreht Boise dann die Partie vom 2-1 zum 2-3 durch 2 Standardsituationen innerhalb von 9 Minuten und beweist mal wieder anderen USL-Teams, dass man Standardsituationen durchaus trainieren und auch nutzen kann.
Was man bei Boise allerdings auch erwähnen muss, dafür, dass sie eigentlich verhältnismäßig schlecht zurzeit in der Tabelle stehen, muss man sich mal den Kader ansehen. Denn in diesem Kader befinden sich mehrere Spieler, die aus ganz anderen Ligen kommen, die wahnsinnig viel Erfahrung haben. Und mit denen man eigentlich, würde ich sagen, durchaus bessere Ergebnisse erzielen sollte. Ein Nick Moon habe ich ja gerade eben schon erwähnt, aber auch beispielsweise ein Jaro, der hat mal MLS gespielt, also der weiß Profifußball auf jeden Fall. Auch ein Charlie Adams, wir haben ja schon etliche Male über ihn gesprochen. Ein Blake Birdley, auch der ist, glaube ich, damals in der MLS sogar gedraftet worden. Hat jetzt nicht so wahnsinnig viel dort gespielt, aber auch er hat seine Erfahrung mitgenommen. Und so generell, ein Thomas Amang ist ja auch noch mit dabei, ist das schon ein sehr, sehr starker Kader. Und dafür hatten sie jetzt zwischenzeitlich eine ziemlich große Flaute. Ich bin gespannt, wie sie die Saison am Ende abschließen werden und ob sich der Kader dann wirklich gelohnt hat, von dem man fast vermuten könnte, dass das der teuerste der Liga ist.
Ja, davon muss man leider ausgehen, dass das mit Abstand der teuerste Kader ist. Ich bin auch gespannt. Ich bleibe völlig bei dir. Und wir werden sehen, wie lange Boise auch das mitmachen kann. Denn ich denke mal, du wirst auch gewisse Ansprüche haben als Spieler bei Boise. Wenn die nicht erfüllt werden, könnten die ganzen tollen Leute auch gern wieder weg sein. Und dann stehst du da, dass du halt versuchen musst, die halt irgendwie, wieder aufzufüllen. Dann kriegst du vielleicht nicht mehr die ganzen Spieler, die vorher in der Championship bei Top-Teams gespielt haben. Daher, ich bin sehr gespannt, wie Boise oder wie lange Boise sein Bestes geben kann in ihrer jetzigen, doch recht bekannten Formation.
Ich fürchte, wir müssen jetzt zu dem Thema kommen, was wir versucht haben, so lange wie möglich rauszuzögern.
Ja, reden wir über die Partie zwischen den Hearts of Pine und Fort Wayne. Das Hinspiel war zu einem sehr, sehr frühen Stadium in der Saison. Beide Mannschaften noch nicht so wirklich wussten, was sie von sich selbst und vor allem vom Gegner zu erwarten haben. Die Hearts verloren in Fort Wayne mit 0-3 und gaben Fort Wayne den allerersten Heimsieg der Clubgeschichte oder zumindest in ihrem Stadion in der Clubgeschichte. Und jetzt hatte Fort Wayne in den letzten 4 Spielen alle am Stück verloren. Womit man sagen könnte, wenn die Hearts endlich mal wieder einen Sieg holen können, dann doch gegen ein Team, was so oft verloren hat. Ja, ich sag mal so, wenn man sich nur die Partie anguckt, dann hat man nicht wirklich das Gefühl, dass eine der beiden Mannschaften aktuell in der schlechten Verfassung ist. Aber gut, gehen wir in die Partie rein und beginnen mal mit dem Pflaster abziehen. In dieser Szene ist es ein Spieler, über den ich in meiner Preview ausdrücklich gewarnt habe. Take Healy. Der bekommt den Ball an der rechten Strafraumgrenze von seinem Kollegen zugepasst, rennt in den Strafraum rein und ist so auf der klassischen Höhe für eine Flanke in die Mitte. Also zu weit, quasi an der Außenlinie, zu weit am Pfosten, um eigentlich selber aufs Tor zu schießen. Dennoch versucht er es und schafft es, ich würde schätzen 3-4 Meter vom rechten Pfosten entfernt, den Ball links oben beim linken Pfosten reinzuschießen. Ein wirklich sehr, sehr spitzer Winkel, aber ein schönes Tor für Fort Wayne. Und damit führen die Gäste nach gerade mal 8 Minuten mit 1-0.
Es dauert dann eine ganze Weile, bis das nächste Tor fällt. Hast du davor noch etwas?
Nee, nicht wirklich. Nur aus dem Gedächtnis, weil ich die Partie ja schon 2-mal gesehen habe. Den Hearts ist einfach leider offensiv überhaupt nichts aufgefallen, was wirklich relevant gewesen wäre. Und das finde ich für ein Heimspiel sehr deprimierend. Und jetzt darfst du gern weitermachen.
Die nächste Szene zeigt auch wieder mal so ein bisschen die Problematik von den Hearts, die nicht nur nach vorne hin wenig Kreativität haben, sondern auch hinten sehr wackelig sein können. Und in dem Fall, ja, es ist eine sehr klassische Situation, wie so oft. Der Ball kommt so halb hoch, ja doch relativ hoch eigentlich, in den Strafraum. Und letztendlich wird es sehr einfach gemacht, denn Avoudan, der, ich glaube, 22-jährige Franzose, ist sehr frei und kann den Ball hervorragend ins Tor köpfen. Das macht er sehr gut, also sieht cool aus. Aber warum ist er da so frei an der Stelle?
Ja, das habe ich mich in der Partie mehrmals gefragt. Aber leider sind wir halt wirklich nicht gut, was das Verteidigen von Flanken angeht. Aber nicht, dass wir in Flanken selber besser wären. Denn die Hearts, und das meine ich jetzt wirklich ernst, hatten in der Partie eine Flankenakkuratesse, also dass die Flanken ihr Ziel erreicht haben, von 9%. 9% aller unserer Flanken haben das Ziel erreicht. Kein Wunder, dass das Verteidigen solcher vom Gegner auch nicht gerade besser läuft.
Na gut, es könnte schlechter sein. 8% zum Beispiel.
Ja gut. Geben wir mal eine wenigen guten Momente für die Hearts of Pine. Und das war mal wieder ein Einzelmoment von Hunter Morse. Denn in der 46. Minute gibt es wieder eine Szene von Take Healy. Der kommt von links aufs Tor gerannt und versucht wieder aus spitzem Winkel aufs Tor zu schießen. Und am Ende ist es Hunter Morse im Tor von den Hearts, der den Ball zur Ecke klären kann. Die sieht auch erstmal relativ gefährlich aus. Allerdings ist der Kopfball von Ryan Badger nicht aufs Tor gekommen, sondern knapp am linken Pfosten vorbei.
Hörte ich da gerade Healy? Dann schauen wir uns doch mal an, was er noch so macht. In der 61. Minute bekommt er nämlich den Ball an die Strafraumgrenze zugespielt und zieht einfach mal ab, halb hoch ich glaube, rechts war es ins Tor. Auch er stand wieder frei.
Ich bin ehrlich, was mir an diesem Tor am meisten auf den Sack ging, und das meine ich, sorry für die Wortwahl, wirklich auch brutal ehrlich, ist, in dieser Saison gab es so viele Szenen, wo ich mich fragte, warum die Verteidiger Schiss haben. Was ich damit meine ist, in der Regel ist die Szene immer dasselbe. Egal aus welcher Position oder wie genau der Pass aussah. Der Ball kommt vom Vorlagengeber zum am Ende Torschützen. Um ihn herum sind immer mindestens ein paar Verteidiger oder defensive Mittelfeldspieler. Jeder von denen könnte entweder versuchen, in den Schuss, der gleich kommen wird, reinzuspringen oder zumindest in den ballführenden Spieler reinzugrätschen, reinzutackeln, ihn zu faulen, irgendwas zu tun, um das Tor zu verhindern. Und in allen Szenen, die man diesem Motto folgen kann in der Saison, gucken die Leute einfach nur. Keiner bewegt sich, keiner springt in den Schuss, keiner versucht einen Foul zu machen. Alle gucken nur den ballführenden Spieler überrascht an, tun nichts, dann kommt der Schuss aufs Tor und alle fragen sich, ob man es nicht hätte verteidigen können. Wo ich dann denke, ja, hättet ihr 10 Sekunden früher. Und das war wieder so eine Szene, weil, wie du schon sagst, der Ball kommt zu Teikili, zentrale Position, perfekt für einen Stürmer, direkt am Strafraumrand. Keiner greift an, Platz ist genug, um da einen halben Bus reinzustellen. Und dann fällt das Tor natürlich. Und das erklärt aber auch, warum eine Mannschaft wie Fort Wayne, die zuletzt 4 Spiele am Stück verlor, diese Partie locker gewonnen hat. Und das ist für eine Mannschaft, die einen extrem großen Fokus auf defensive Verstärkung und defensive Sicherung im Vergleich zur ersten Saison legen wollte, halt ein Armutszeugnis. Und daher, schönes Tor von Tech Healy, aber was die Defensive beruflich macht, möchte ich gerne mal schriftlich haben.
Du hast es ja schon erwähnt. Die Hearts of Pine mögen es, den Bus irgendwie in den Strafraum zu stellen, sind dabei aber nicht so erfolgreich. Und das sieht man auch in der folgenden Szene. Es gibt einen Freistoß an der 45-Yard-Linie. Das heißt, man befindet sich so fast mittig auf dem Spielfeld. Der Schuss wird hoch und weit Richtung Tor natürlich geschossen und geht fast bis zur Torauslinie. Allerdings eben nur fast, denn Thiago Diaz köpft den Ball einfach wieder mittig zurück in den Strafraum und dort steht Cameron Lacey. Der kann den Ball dann ganz einfach ins Tor schießen. Also A, wie ist es möglich, dass da ein Angreifer den Ball nochmal so zurückköpfen kann, dass er doch wirklich gefährlich wird? Und B, wie ist es möglich, dass dann der nächste Angreifer auch noch sein Tor machen kann? Also sie wussten ja, dass der Ball, also das war ja klar, dass der Ball mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Strafraum geschossen wird. Und man A, Kopfball bereit sein muss und B, einfach auch bereit sein muss, mal zu blocken. Das passiert alles nicht.
Ich würde dir echt gerne widersprechen, aber kann ich nicht. Das war halt viel zu einfach gemacht, viel zu einfach zu verteidigen. Alle gucken in der Gegend rum und dann fällt das Tor. Die einzig gute Szene für die Hearts of Pine, auch in der zweiten Halbzeit, war eine Szene, bei der sie nicht mal wirklich was gemacht haben, sondern was geschenkt bekommen haben. Denn es gibt einen Ball zum Strafraum von Fort Wayne. Hutter, der neue Linksverteidiger, kommt an den Ball, geht in den Strafraum und wird, man könnte sagen, an Trikot gezupft und ein bisschen gezogen. Er lässt sich zu Boden fallen. Es gibt den Foul-Elfmeter dafür. Und dann kommt Ollie Wright, der normalerweise den Elfmeter schießt und den meisten Fällen auch verwandelt, und kann das Ehrentürchen machen. So steht es dann 1-4. Das Stadion explodiert vor Freude. Und ich fragte mich nur, ob mich alle verarschen wollen. Weil, ob man das Spiel jetzt 0-4 oder 1-4 verliert, hat nicht wirklich einen Unterschied gemacht. Unsere Tordifferenz war sowieso mies. Die Abstände zum Playoff waren sowieso hoch und ändern sich auch nicht an einem Tor mehr oder weniger. Und ich muss sagen, ich war durchaus von Fort Wayne beeindruckt in der Partie. Zum einen, wie kaltstolz sie sind, zum anderen, wie sie sich nicht von der Heimatmosphäre der Hearts haben beeindrucken lassen. Und zum anderen bewundere ich ihr Tor in der, 61. Minute. Weil, 2-3 Minuten vorher gab es den Mehrfachwechsel bei den Hearts. Rein kamen diverse Startelf-Spieler, wie eben Ollie Wright. Da ging ein richtiger Blitz durchs Stadion, durch die Fans, durch die Spieler. Neue Kräfte wurden geweckt, neuer Mut wurde geweckt, so etwas wie Aufbruchstimmung kam rein. Und dann mit der ersten sich ergebenden Gelegenheit quasi das Team da runterzuhauen und sagen, yo, Euphorie, nicht mit uns, bleibt liegen. War aus psychologischer und taktischer Sicht wirklich richtig gut gemacht von Fort Wayne. Und unterm Strich war das 4-1 halt leider völlig verdient. Und am Ende, ja, mehr als gut für Fort Wayne, die im Playoff-Rennen bleiben und die Hearts of Pine mal wieder sehr enttäuschend dastehen lassen.
Ich muss es kurz einmal erwähnen, du darfst gerne weghören. Die Hearts hatten ja jetzt noch ein Spiel. Heute Nacht. Also das lief ja, da haben sie zwar mehr Tore gemacht, das muss man anerkennen, aber ehrlich gesagt, das lief ja noch beschissener. Also wie sehr kannst du dich selbst an einem Sieg hindern wollen, wie die Hearts of Pine? Sie spielten gegen Charlotte Independence, ein Team, was auf Platz 1 der Tabelle steht und was wirklich eine sehr, sehr gute Saison spielt. Und für Charlotte fing das auch wirklich gut an. Mit 1-0 in Führung gegangen, allerdings konnten die Hearts dann, ja, so etwa am Anfang der zweiten Halbzeit ausgleichen, was ja super ist. Und dann gingen sie sogar auch noch in Führung. Sie hätten sogar noch mehr in Führung gehen können, gab noch einen Elfmeter, der war nicht drin. Aber trotzdem, sie gingen in Führung, es stand 1-2. Du musst das Ding am Ende vielleicht sogar nur noch über die Runden bringen. Aber, das haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten wirklich gemerkt, nicht den Bus da hinten reinstellen, sondern trotzdem weiter versuchen, aufs Tor zu spielen und das Spielfeld auch auszunutzen und nicht nur in deiner eigenen Hälfte zu kampieren. Und also sagen wir es, wie es ist. Die haben es geschafft, in 2 Minuten in der Nachspielzeit sich 2 Tore zu fangen und am Ende dieses Spiel mit 3-2 zu verlieren. Also als Fan wäre ich wirklich, wirklich sauer auf die Mannschaft, sauer auf den Trainer. Da sind definitiv, also es liegt nicht nur an der Mannschaft, es liegt in meiner Meinung auch an Trainerentscheidungen. Und also die Playoffs sind, muss man jetzt auch schon sagen, in der Art und Weise nahezu unrealistisch.
Definitiv, leider. Ja, ich kann allen nur empfehlen, die ein bisschen mehr zum Team hören wollen und die auch ein bisschen mit Englisch klarkommen, auch gerne die neue Folge von meinem Solo-Podcast zu hören. Den kennt ihr mittlerweile. Denn da muss ich natürlich auch Fort Wayne sezieren und das Spiel gegen Charlotte sezieren, die ich mir dann beide, wie üblich, für den Podcast nochmal angucke. Dieses Team macht wirklich keinen Spaß. Und wenn es ginge, würde ich um Schadensersatz klagen. Weil bis 4 Uhr morgens wach zu bleiben an einem Arbeitstag, um diesen, nehmen wir es mal, Fußball anzugucken, ist wirklich äußerst fragwürdig. Und daher, ja, Fußballfans müssen sehr leidensfähig sein. Das ist leider voll eine Binsenweisheit.
Ja, das stimmt.
Gut, ich würde vorschlagen, da es sonst keine großen News gibt und wir beide unsere Teams abgearbeitet haben, machen wir für heute Schluss und gönnen den Zuhörern eine Pause, uns einen schönen Feierabend und dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann in Folge 187 mit höchstwahrscheinlich beiden Halbfinalpartien im USL Cup im Gepäck.